Wir beten. Herr Jesus Christus, ich bin überzeugt, du bist hier gegenwärtig. Wir haben gesungen, du bist überall gegenwärtig. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Interesse an uns Menschen hast, dass du ein Gott bist, der uns nahe sein will. Ein Gott, der sich gerne mitteilt. Du bist das fleischgewordene Wort und du hast uns heute Morgen etwas zu sagen. Wir wollen uns öffnen für dein Reden, für dein geschriebenes Wort und wir bitten dich, begegne uns durch dein Wort heute Morgen. In der Kraft deines Heiligen Geistes will ich dich verherrlichen, Jesus, heute Morgen. Dein Name soll hoch erhoben werden. Es geht alles nur um dich, Jesus Christus. Amen. Wie viele von euch gehen gerne einkaufen? Einige? Vielleicht denkt ihr wie ich, ja, je nachdem, was man kauft, oder? Wenn es darum geht, Kleid oder Schuhe zu kaufen, da gehe ich nicht so gerne hin. Aber es gibt Frauen, die haben daraus ein Hobby gemacht, Kleider einzukaufen. Wenn es darum geht, Nahrungsmittel zu kaufen, ja, dann ist das eher ein Muss. Auch wenn es darum geht, Bücher zu kaufen, dann bin ich der Erste, der dabei ist. Es ist sehr spannend, das Kaufverhalten der Menschen zu beobachten. Es gibt Menschen, die brauchen sehr viel Informationen, bis sie sich entscheiden, einen Preis für ein Produkt zu bezahlen. Es gibt andere Menschen, die machen das so routinemäßig, die kaufen immer die gleichen Sachen, gehen kein Risiko ein. Aber es gibt auch andere Menschen, die machen immer wieder Spontankäufe. Wisst ihr, wie das ist? Man hat die Einkaufsliste und dann kommt man nach Hause und merkt, oh, das war gar nicht auf der Liste. Je nachdem, wie gut ein Produkt so dargestellt wird, ist man mehr oder weniger bereit, es zu kaufen. Was denkt ihr, was ist entscheidend für die Bereitschaft, etwas zu kaufen? Der Preis oder die Qualität? Oder beides? Was denkt ihr? Beides. Komm, wir machen mal ein Experiment. Ich habe hier eine Uhr, so Marke Swatch, die ist sehr schön. Die habe ich sogar an meiner Hochzeit getragen. Mit Tages- und Datumanzeige. Wahrscheinlich auch wasserfest, habe ich nicht ausprobiert. Was denkt ihr, wie viel ist diese Uhr wert? Schätz mal einfach ein. Ja, sonst noch? Wie viel? 200 vielleicht, ja? Wie viel? Ah, das ist schon ein bisschen wenig. Wie? Ah, genau, okay. Sagen wir mal, die Uhr, also die habe ich, glaube ich, für 120 gekauft, stimmt. Die ist schon getragen, die ist vielleicht noch 80 Franken wert. Wer wäre bereit, 80 Franken für diese Uhr zu zahlen, wenn ich angenommen sie heute Morgen verkaufen würde? Wäre jemand bereit? Nicht so viele. Aber wenn ich sage, hey, ich verkaufe diese Uhr für 20 Franken, heute ist Aktion. Wie viele würden diese Uhr für 20 Franken kaufen? Einige mehr, ja, aber auch nicht so viele. Also alle haben schon eine Uhr, okay. Aber das wird uns im Grunde genommen immer wieder suggeriert. Durch Sales, durch Aktionen. Hey, du kannst möglichst viel für weniger kaufen. Die gleiche Qualität für einen kleineren Preis. Und wir Menschen, wir sind Spezialisten, wenn es darum geht zu sparen, möglichst viel zu haben für möglichst wenig. Das Problem ist nur, dass wir als Menschen, die in dieser Konsumgesellschaft leben, geneigt sind, diese Kaufmentalität auch auf die immaterielle Welt zu übertragen. Und das sehen wir sehr gut in den Beziehungen. Immer mehr Menschen wollen möglichst viel aus einer Beziehung herausholen, aber sind immer weniger bereit, auch den Preis dafür zu zahlen. Immer weniger bereit, verbindliche Beziehungen einzugehen. Und wie oft ist das auch in der Beziehung zu Gott nicht anders? Bewunderer von Jesus, Fans von ihm, sind 100% dabei, wenn es darum geht, alles von Gott zu empfangen. Versorgung, all die Segnungen, Gebetserhörungen, Ermutigung und so weiter. Aber sie sind nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen. Sie sagen, ja, ich will die beste Qualität von Gott, alles, was er mir zu geben hat, aber es soll nicht zu viel kosten. Wir haben letzten Sonntag gehört, dass Jesus keine Fans, keine Bewunderer will, die einfach mal dabei sind, wenn es darum geht, alles zu empfangen, sondern er will Nachfolger, Menschen, die durch dick und dünn mit ihm gehen und sagen, ja, ich bin bereit, auch den Preis dafür zu zahlen. Ich bin bereit, eine Beziehung zu diesem Jesus einzugehen, die von Hingabe, Treue und Verbindlichkeit geprägt ist. Und Jesus will diese Beziehung zu uns haben, wir haben gesehen, weil er uns liebt, weil er uns mit niemandem teilen will. Aber diese Beziehung hat einen Preis. Deshalb wollen wir uns heute Morgen uns mit diesen Fragen beschäftigen. Ja, wie hoch ist der Preis der Nachfolge? Wie viel darf uns die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, kosten? Sind wir bereit, den Preis zu zahlen, um diese innige Beziehung zu Jesus haben zu können? Was ich bei Jesus ganz stark finde, ist, dass er von Anfang an sein Angebot und seine Erwartungen klar kommuniziert. Nicht so kleingedrucktes und irgendwelche leere Versprechungen, nein. Von Anfang an sagt er, das ist mein Angebot, das habe ich für euch und das ist der Preis. Wir haben schon letztes Mal gesehen, im Lukas 9, 23 sagt Jesus, wenn jemand mein Jünger, mein Nachfolger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Jesus beginnt seine Aufforderung, ihm nachzufolgen, indem er sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, wenn jemand mir nachfolgen will. Das ist seine Einladung. Ich will, dass ihr mir nachfolgt. Das ist sein Angebot. Und manchmal denken wir, ja, ist da jeden eingeladen? Ja, er lädt jeden ein, der ihm nachfolgen will. Er stellt nicht eine Qualifikationenliste auf und sagt, ja, wenn ihr diese Qualifikationen erfüllt, dann könnt ihr mir nachfolgen. Nein, alle sind willkommen bei Jesus. Alle sind bei ihm eingeladen, ihm nachzufolgen. Es gibt Menschen, die denken, ja, ich auch. Kann ich auch Jesus nachfolgen? Meint Jesus auch mich, nachdem ich all das getan habe in der Vergangenheit? Ja, du bist auch eingeladen. Wenn jemand von den engsten Nachfolger von Jesus so gedacht haben musste, war das Matthäus. Matthäus, der sogar ein Evangelium geschrieben hat. Sein Leben lief anders als geplant. Der hieß auch Levi, also seine Eltern haben ihm diesen Namen gegeben. Und wenn man so einen Namen bekommt, da steckt irgendwie auch ein bisschen die Hoffnung dahinter, dass das Kind, so wie die Leviten im Alten Testament, Gott dienen würde. Vielleicht haben die Eltern von diesem Matthäus auch gehofft, dieser wird mal ein Leiter, ein geistlicher Leiter für sein Volk. Doch irgendwann in seinem Leben ist etwas schiefgelaufen. Statt Gott zu dienen, fing er an, sich selbst zu dienen. Er entschied sich, als Steuereintreiber für die römische Besatzungsmacht zu arbeiten, gegen sein Volk. Ein Zöllner zu sein, ein Synonym für Betrüger. Und solche Leute waren ja in religiöser Hinsicht Ausgestoßene. Ihre Namen wurden aus der Mitgliederliste der jüdischen Gemeinde ausgelöscht. Niemand wollte mit ihnen etwas zu tun haben. Dieser Matthäus dachte, ja, Gott wird mich nie mehr annehmen. Du und ich, wir haben alle in gewissen Weise Ähnlichkeiten mit diesem Matthäus. Vielleicht betrügen wir nicht Menschen oder bestellen wir sie nicht, aber ist es nicht so, dass wir oft Menschen enttäuschen, dass wir Erwartungen nicht erfüllen? Die Bibel sagt, dass wir von Natur aus alle Sünder sind und wir nichts aufzuweisen haben, was Gott gefallen könnte. Wir haben Dinge gesagt, die wir nicht hätten sagen sollen. Wir haben Sachen getan, die wir nicht hätten tun sollen. Und so viel wir versuchen, es wieder gut zu machen, wir merken, es gelingt uns nicht. Und so war es auch bei Matthäus. Er kam zu einem Punkt in seinem Leben, wo er merkte, ich kann es nicht mehr wieder gut machen. Deshalb lebe ich ganz offensichtlich in diesem sündhaften Leben. Es gibt keine Hoffnung für mich. Vielleicht, ja, er war jeden Tag an diesem Zolltisch und vielleicht dachte er in stillen Momenten, wenn ich nur mein ganzes Leben von vorne anfangen könnte. Aber er dachte, wie kann mich Gott nur annehmen? Und da kommt Jesus in seinem Leben hinein, er kommt vorüber und eigentlich hätte er erwartet, dass Jesus mit einem bestrafenden Zeigefinger auf ihn zeigt und sagt, hey, so nicht. Aber stattdessen sagt ihm Jesus nur drei Worte, die sein Leben für immer verändern werden. Folge mir nach. Folge mir nach. Weißt du, dass du heute Morgen hier bist, ist kein Zufall. Wenn du diesen Gott nicht persönlich kennst, wenn du nicht weißt, was es heißt, Jesus nachzufolgen, dann hat Jesus eine gute Nachricht für dich heute. Er sagt dir, Gott will eine persönliche Beziehung zu dir haben. Bei ihm bist du willkommen. Er sagt dir, folge mir nach. Er kennt deine Wünsche und deine tiefen Sehnsüchte nach Veränderung, nach einem neuen Leben. Er weiß, wie es dir geht. Und deshalb sagt er, ja, in der Beziehung zu Gott kann das haben. Und du kannst diese Entscheidung treffen und sagen, ja, ich folge dir nach, indem du Jesus dein altes Leben bringst, alles, was du falsch gemacht hast, all deine Sünden, dein Versagen und Jesus sagt, ja, bitte, mach es neu. Deshalb ist Jesus überhaupt in dieser Welt gekommen, um sein Leben für uns zu geben, weil er gemerkt hat, wir schaffen es nicht allein, wir versagen immer wieder, aber indem er stellvertretend für uns die Strafe bezahlt hat, hat er es ermöglicht, dass Gott uns wieder annimmt. Und dieser Jesus ist auferstanden nach seinem Tod und er lebt heute und sagt dir ganz persönlich heute Morgen, folge mir nach. Bist du bereit, ihm nachzufolgen? Heute ist dein Tag. Wie reagierte Matthäus auf diese Einladung? In Matthäus 9,9 lesen wir, da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Ganz kurz, sehr interessant, kein Wenn und Aber. Ja, Jesus, wenn ich dir nachfolge, was passiert mit meinem Job? Wer sammelt das Geld? Wenn ich dir nachfolge, ja, wie kann ich nachher meinen Lebensunterhalt finanzieren? Nein, keine Fragen. Er sagt, ja, ich folge Jesus nach. Er hat verstanden, Jesus nachzufolgen, kostet etwas. Wenn ich mit ihm gehen will, dann muss ich diesen Job aufgeben, muss ich mit meinem gottlosen Leben Schluss machen. Ich fange ein neues Leben an. Es kostet etwas. Aber er hat gesagt, hey, ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen. Ich habe mich gefragt, wie konnte er nur sagen, ich bin bereit? Warum? Was hat ihn bewegt, zu sagen, ja, ich bin bereit, auch wenn der Preis riesig ist? Oder? Also, das war kein leichter Schritt. Ich glaube, es war die Erkenntnis, die er gemacht hat, bei Jesus komme ich nicht zu kurz. Bei Jesus finde ich wirklich das Leben, das mir Erfüllung schenkt, wovon ich nicht mehr gewagt habe zu träumen. Deshalb war kein Preis zu hoch für ihn. Für Matthäus hieß Selbstverleugnung und das Kreuz auf sich nehmen, dass er seinen Job und seinen alten Lebensstil aufgeben musste. Als Jesus andere zwei Menschen rief, in seine Nachfolge zu kommen, Petrus und Andreas, die waren beim Fischen, an der Arbeit. Es ist immer gut, wenn Menschen an der Arbeit sind, wenn Gott sie beruft. Das sagt etwas über sie aus. Die waren mit ihrem Vater am Arbeiten und Jesus sagt ihnen, folgt mir nach. Und wie reagieren die? Die lassen alles sofort zurück und folgen Jesus nach. Selbstverleugnung, das Kreuz auf sich nehmen, bedeutet für sie, ihre Arbeit aufzugeben, vielleicht die Zukunftspläne und Erwartungen des Vaters, vielleicht hat der Vater erwartet, dass sie den Betrieb übernehmen, alles lassen sie zurück und folgen Jesus nach. Selbstverleugnung heißt, Ich gebe meine Pläne, meine Wünsche, meine Ziele, meine Träume ab und sage, Jesus, deine Ziele, deine Träume, deine Pläne für mein Leben, die sollen Wirklichkeit werden. Das heißt Selbstverleugnung, das erwartet, das wünscht sich Jesus von uns. Jesus sagt uns klar, was es kostet, ihm nachzufolgen. Der Preis ist klar und deutlich geschrieben. Es gibt wirklich nichts Kleingedrucktes. Er macht nicht irgendwelche falsche Versprechungen, die er gar nicht abdecken kann. Er sagt klar, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und wenn Jesus davon spricht, dass wir ihm nachfolgen sollen und dass wir mit ihm gehen sollen, beschreibt er damit, dass man jemanden, den man liebt, mit aller Leidenschaft nachläuft. Am besten verstehen wir also, was Jesus damit meint, wenn wir diese Beziehung mit der Beziehung vergleichen, die wir zu einer Person haben, die wir leidenschaftlich lieben. So ein Nachlaufen kann uns alles kosten. Unsere Ersparnisse, unser Denken, unsere Zeitressourcen, alles. Vielleicht war es bei euch auch so, dass als ihr anfingt, eine Person nachzulaufen aus Liebe, wart ihr bereit, die verrücktesten Sachen zu machen. Kennt ihr das auch? Also ich kenne das sehr gut. Bei mir war es so, als ich mitten im Studium war, lernte ich meine Frau kennen. Das einzige Problem war, sie studierte in einem fremden Land, etwa 1500 Kilometer entfernt. Und die Entscheidung für diese Beziehung war auch eine Entscheidung für tausende von Kilometern, lange Reisen, viel. Ja, ich musste viel verzichten, also ich musste viel sparen, um das überhaupt zu ermöglichen. Es kostete mich viel Energie, die Reisen, aber ich war bereit zu verzichten und alles zu geben. Warum? Woher kam diese Bereitschaft? Aus Liebe. Ich wusste, es ist das Beste, was mir passieren konnte, diese Frau zu finden. Und genauso ist es auch bei Jesus. Kein Preis ist zu hoch, wenn ich erkenne, hey, diese Beziehung zu Jesus ist so kostbar, so wertvoll. Ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen. Viele Fans sehen ihre Beziehung zu Jesus im Rückblick eher als eine gemütliche Wochenendbeschäftigung. Ja, die gehen schon mit Jesus, die spenden ab und zu, die arbeiten vielleicht sogar freiwillig mit, aber die gehen nicht weiter. Aber Jesus will, dass wir eines begreifen. Ihm nachzufolgen verlangt alles ab, was wir haben. Bei einer Gelegenheit erzählt Jesus eine Geschichte von einem Schatz im Acker. Und durch diese Geschichte zeigt er uns, veranschaulicht er uns, was es heißt, alles für ihn zu geben. In Matthäus 13, 44 sagt Jesus, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Damals vergruben die Leute ihre Ersparnisse in der Erde, das war das Sicherste, offensichtlich. Heute machen wir das nicht mehr so. Und ab und zu vielleicht auch noch, ja. Und Jesus stellt hier ein Szenario dar, vielleicht Jahre später, nachdem jemand seinen Schatz vergraben hatte, kommt jemand, ist am Arbeiten, vielleicht am Pflügen und findet einen Schatz. Nimmt die Schatztruhe heraus, Erde weg, macht sie auf und merkt, wow, ein kostbarer Schatz, was soll ich machen? Wie kann ich diese Schatztruhe bekommen? Er überlegt sich schnell, was habe ich alles, ein Haus, ein Pferd, ein Acker, ich verkaufe alles und kaufe diesen Acker, damit ich auch den Schatz bekomme. Seine Freunde denken, hey, der ist verrückt, was soll denn das? Der will auswandern oder was? Es ist unvernünftig. Aber für ihn ist das die beste Investition, die er in seinem Leben gemacht hat. Und genau so ist es bei Jesus. Wenn wir entdeckt haben, was wir in Jesus Christus haben, wenn wir in ihn gefunden haben, wie wertvoll und wie anders das Leben durch Jesus wird, dann ist nichts zu viel. Dann sind wir bereit, alles für ihn zu bezahlen, um ihm nachfolgen zu können. Und hier heißt es, als er den Schatz entdeckt hatte, heißt es hier, der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte. Nicht, oh, jetzt muss ich alles verkaufen und alles aufgeben, Selbstverleugnung und das Kreuz auf mich nehmen und so weiter. Oh, das ist so schwer und so. Nein, der freute sich. Der sagte, wow, das Beste, was mir passieren konnte. Und wenn wir wirklich entdecken, was wir in Jesus haben, dann können wir sagen, hey, ich freue mich, alles für Jesus zu geben. Es ist kein Muss, kein Zwingen, kein... Nein, es ist eine Freude. Das geschieht, wenn wir entdecken, ja, Jesus ist alles für uns, wie wir gesungen haben. Nachdem Jesus in Lukas 9, 23 diese Einladung ihm nachzufolgen ausgesprochen hat, lernen wir drei Männer kennen, die am Anfang gar nicht es erwarten können, Nachfolger von Jesus zu werden. Sagen, ja, wir wollen Jesus nachfolgen. Aber als sie merken, was es für ihre Situation konkret bedeuten könnte, zeigen sie, dass sie nur Fans von Jesus sind. In Lukas 9, 57 lesen wir, als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Sehr beeindruckende Worte, oder? Wir würden denken, ja, das ist ein Nachfolger, der hat kapiert, um was es geht, was Jesus von ihm will. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Egal wohin, Jesus, ich bin da für dich. Und dann sagt Jesus, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Jesus sagt dieser Mann mit anderen Worten, hey, ich bin obdachlos. Du hast gesagt, ich will dir folgen, egal wohin. Wie wäre es dorthin? Egal wohin. Die Bibel schweigt über die Reaktion dieses Mannes, aber wir haben den Eindruck, dass er sein Angebot schnell zurücknimmt und sagt, hatte ich egal wohin gesagt? Es war nur poetisch gemeint. Es ist viel leichter davon zu sprechen, dass wir Jesus nachfolgen, wenn wir so generelle Aussagen machen, oder? Jesus, ich folge dir nach, egal was passiert, egal wohin, ich bin da für dich. Aber es wird schwieriger, wenn es konkret wird. Wenn Jesus sagt, wie wäre es dorthin? An welchen Ort fällt es dir schwierig, Jesus nachzufolgen? Wenn du Jesus egal wo gesagt hast, könnte er dann auf diesen Ort deuten und sagen, wie wäre es hier? Egal wo, wie wäre es in deinem eigenen Zuhause? Es besteht die Gefahr, dass wir in der Öffentlichkeit Jesus nachfolgen, aber wenn es darum geht, zu Hause ihm nachzufolgen, dann lassen wir es lieber sein. Statt zu Hause zu dienen, erwarten wir, dass uns gedient wird. Statt zu ermutigen, kritisieren wir immer wieder. Statt einen geistlichen Leiter zu sein, sind wir einfach passiv. Egal wo, ja, zu Hause. Zu Hause können wir ihm nachfolgen. Egal wo, wie wäre es an deiner Arbeitsstelle? Viele sprechen nie über ihren Glauben an der Arbeitsstelle und nennen das Toleranz. Heutzutage muss man ja tolerant sein, oder? Jeden einfach sein lassen. Aber versteht ihr, wenn wir Jesus nachfolgen, ist es nicht normal, dass wir jahrelang am gleichen Arbeitsort mit den gleichen Menschen arbeiten und die haben keine Ahnung, dass ich ein Nachfolger von Jesus bin. Das stimmt etwas einfach nicht. Egal wohin, wie wäre es in deiner Freizeit? Oder wie wäre es, wenn Jesus auf einen Ort zeigt und sagt, hey, wie wäre es mir nachzufolgen nach Sudan oder Irak oder Afghanistan? Oh nein, so habe ich es nicht gemeint, Jesus. Nicht egal, also so weit auch nicht. Wie wäre es, wenn Jesus dir sagen würde, hey, komm, wir machen miteinander einen Missionseinsatz in Sudan, in Südsudan. Was würden wir sagen? Komm, Jesus, also übertreibst du ein bisschen. Nein, so habe ich es nicht gemeint. Egal wo. Wenn Jesus dort sagt, verstehen wir oft, wir verstehen das oft als einen Vorschlag und nicht als eine Anweisung. Oft behandeln wir Jesus in vielen Bereichen unseres Lebens als persönlicher Berater. Ja, er darf mich ab und zu beraten, aber ich entscheide schlussendlich, was und wie. Aber Jesus will nicht mein Berater sein. Er will mein Herr, mein Bauherr sein in meinem Leben und sagen, ja, das machen wir jetzt. Jesus will Nachfolger, die Ja zu ihm sagen, noch bevor sie wissen, was auf sie zukommt. Jesus erklärt diesem Mann, dass der Weg der Nachfolge heraus aus dem Wohlfühlbereich führen kann. An Orten, wo ich Nein zu mir selber sagen muss, wenn ich Ja zu Gott sage. Wie würdest du den folgenden Satz vervollständigen? Als ich sagte, ja, ich will Jesus nachfolgen, sagte ich damit Nein zu? Zu was sagtest du Nein? Viele Menschen sagten Nein zu einem bequemen Privatleben. Viele Menschen sagten Nein zu einer Sucht, zu einem sündhaften Verhalten, zu Praktiken, die Gott nicht wohlgefällig sind. Oder einfach zu einem Hobby, das viel zu viel Zeit raubte. Ich sagte damit Nein zu. Wie? Von der Welt zum Beispiel, ja. Die buchstäbliche Beschreibung eines Nachfolgers von Jesus ist jemand, der dorthin geht, wohin Jesus geht. Sind wir bereit dazu? Der zweite Fan wurde von Jesus direkt angefragt, ihm nachzufolgen. Lukas 9, 59 bis 60. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen, um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben, tu aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Schon ziemlich krass, oder? Ich dachte, hallo. Da ist einer, der sagt, ja Jesus, ich folge dir, ich bin bereit, ich bin da für dich. Aber jetzt ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Noch nicht, Jesus. Und ich meine, das ist doch eine vernünftige Bitte, der arme Kerl. Also der will nur seinen Vater beerdigen. Jesus, sei doch vernünftig. Also kannst du nicht ein bisschen Geduld mit ihm haben? Ich habe lange Zeit nicht verstanden, warum Jesus so reagiert hat. Ich ging immer davon aus, dass der Vater dieses Mannes schon tot war. Aber da steht nirgends, dass er schon tot war. Es kann sehr gut sein, der Text lässt auch die Interpretation zu, dass der Vater immer noch am Leben war, sogar vielleicht bei bester Gesundheit. Und das würde dann heißen, dass dieser Mann sagt, Jesus, ich folge dir schon nach, aber nicht jetzt. Sondern erst, wenn meine Eltern gestorben sind. Irgendwann folge ich dir schon nach, aber nicht jetzt. Er sagt nicht nein, er sagt nur nicht jetzt. Wie antwortet Jesus auf diese Ausrede? Kein Problem, hey, lass dir einfach Zeit. Wenn es dir am besten passt, kommst du halt. Ja, du holst uns ein und es wird schon gehen. Nein, er fordert ihn auf, sich für das Wesentliche zu entscheiden, für das Reich Gottes zu leben. Egal wann, wann sind wir bereit, Jesus 100% nachzufolgen. Er begnügt sich nicht mit deinem Morgen. Ja, morgen werde ich dir nachfolgen. Wenn ich verheiratet bin, werde ich dir nachfolgen. Wenn ich pensioniert bin, dann und dann. Nein, heute, jetzt will er uns in seiner Nachfolge haben. Sind wir bereit dazu? Was steht im Weg, dass du ihm jetzt mit ganzem Herzen folgen kannst? Der dritte Fan von Jesus kommt selber zu Jesus und in Vers 61 lesen wir, wie der andere sagte, Ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Wieder einer, der will wirklich Jesus nachfolgen, aber hat nur eine Bitte, eine sehr vernünftige Bitte. Hey, ich will nur Tschüss sagen, meine Eltern einen Kuss geben. Ist das doch ganz okay? Und Jesus gebraucht hier ein Bild, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Damit sagt er, wer angefangen hat zu arbeiten und sich immer wieder ablenken lässt und zurückschaut, der ist nicht brauchbar für Gott. Er muss sich fokussieren. Du musst eine Priorität aus Gott machen. Aber was ist daran so schlimm, sich von den Eltern zu verabschieden? Ist doch was ganz Normales, Anständiges, oder? Ich habe irgendwo gelesen, damals war es so, dass die Leute, die sich verabschiedeten, nicht einfach so schnell gingen, sondern richtige Feier organisierten, die sogar wochenlang gingen. Und das deutet irgendwie darauf hin, ja, das Herz von diesem Mann war nicht ganz bei der Sache. Ich bin bereit, Jesus nachzufolgen, aber ich gebe dir nicht alles, was ich habe. Das sind Fans von Jesus, bewundert. Die sagen, ja, ich gebe dir alles. Und dann deutet Jesus auf das hin, was du gerade versteckst und sagt, wie wär's damit? Das will ich. Alles, du hast alles gesagt. Viele Fans sagen, ich folge dir nach. Aber sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Bei Nikodemus war es ein religiöser Ruf. Beim reichen Jüngling war es ein materieller Besitz. Bei diesem Mann war es anscheinend so, dass seine Familienbeziehungen ihn zurückhielten. Es ist nicht so, dass Jesus Familienbeziehungen nicht schätzt. Aber er sagt, hey, was ist die oberste Priorität in deinem Leben? Was konkurriert in deinem Leben mit deiner Hingabe zu Jesus? Was bist du nicht bereit, für ihn aufzugeben? Bei welchen Sachen sagst du, da ist mir der Preis zu hoch, da geht Jesus viel zu weit? Vor ein paar Jahren durfte ich in Afrika einen jungen Mann kennenlernen, der heißt Mahamad. Sein Vater, ein angesehener Moslem in seinem Dorf, hatte für ihn vorgesehen, dass er eines Tages Imam werden sollte. Doch es lief anders als geplant. Dieser Mahamad lernt in der Schule einen Jungen kennen, der ist Christ. Der hört von der guten Nachricht von Jesus und er hat so viele Fragen. Er weiß nicht, was die Wahrheit ist. Und an einem Abend spricht er ein ganz ehrliches Gebet und sagt, Gott, zeig mir die Wahrheit. In der Nacht hat er einen Traum, Jesus begegnet ihm in diesem Traum und sagt ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Am nächsten Tag erwacht er und trifft eine radikale Entscheidung. Er wird ein Nachfolger von Jesus. Eine Entscheidung, die ihn aber enorm viel kosten würde. Seine Familie, sein Dorf, er wird vertrieben. 10 Jahre lang darf er keinen Kontakt mehr mit seiner Familie, mit seinen Angehörigen haben. Er muss sogar das Land verlassen und muss Angst haben um sein Leben. Aber dieser Mann sagt, hey, ich bin bereit, diesen Preis für Jesus Christus zu zahlen. Es lohnt sich, auch wenn ich in der Gefahr bin, mein Leben zu verlieren. Warum? Weil er entdeckt hat, in Jesus hat meine Suche ein Ende gefunden. Jesus ist die Antwort, die ich gesucht habe. Jesus gibt mir ein Leben mit einer neuen Qualität. Er gibt mir wahre Erfüllung. Deshalb ist kein Preis zu hoch. Ich bin bereit, alles für Jesus zu geben. Ein radikaler Nachfolger von Jesus. Heute ist er Bibelübersetzer und übersetzt die Bibel in der Sprache seines Stammes, in der Hoffnung, dass noch mehr Menschen dort Jesus kennenlernen. Wie hoch ist der Preis, den wir bereit sind, aus Liebe zu Jesus zu zahlen? Was darf mich Nachfolge kosten? Jim Elliot, habt ihr auch schon mal von Jim Elliot gehört? Der war ein Missionar bei den Auca-Indianern in Ecuador. Er wollte diese Leute mit dem Evangelium, mit der guten Botschaft von Jesus erreichen. Und er hat es mal so formuliert: Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Wenn wir das begriffen haben, dann ist kein Preis zu hoch. Dann sind wir bereit, mit Freude alles für Jesus zu geben. Lasst uns heute Morgen fragen, wie viel ist mir die Beziehung zu Jesus wert? Was heißt für mich konkret, wenn ich Jesus sage, ich folge dir nach, egal wohin du mich führen willst, egal wann du mich rufst, egal was du von mir erwartest? Gibt es vielleicht Sachen in meinem Leben, die mich daran hindern, Jesus 100% nachzufolgen? Gibt es Bereiche, die ich ihm vorenthalte, Sachen, die ich sage, ja, das gebe ich dir aber nicht hin? Heute lädt uns Jesus ein, auf seiner großen verschwenderischen Liebe mit unserer Liebe zu antworten und zu sagen, ja, Jesus, ich bin bereit. Ich gebe dir alles hin. Es lohnt sich wirklich. Sind wir bereit dazu? Jesus weiß, dass wir in diesem Prozess und mit diesen Fragen schnell überfordert sind. Deshalb hat er uns einen Heiligen Geist gegeben, der in uns wohnt. Und dieser Heilige Geist ist unser Unterstützer, unser Helfer, unser Begleiter. Und er hilft uns in diesem Prozess der Nachfolge. Er erweckt auch immer mehr in uns den Wunsch, Jesus kompromisslos nachzufolgen. Er schenkt uns diese Sehnsucht. Und Jesus hat auch uns auch an Christen zur Seite gestellt, die uns in dieser Prozess der Nachfolge unterstützen können. Menschen, die mit uns beten können, die uns begleiten können, ein Stück Weg mit uns gehen, die mit uns reden, denen wir uns einfach anvertrauen können. Vielleicht ist es dran, dass du dir solche Menschen suchst, die dich begleiten in diesem Prozess, damit du weiterkommen kannst in der Nachfolge. Ich habe mich gefragt, ja, was motiviert uns, den Preis der Nachfolge zu zahlen? Was ist unsere Motivation? Warum sollten wir das machen? Ich denke, wenn wir erkennen, wie groß die Liebe von Jesus zu uns ist, dann werden wir auch anfangen, ihn von ganzem Herzen zu lieben. Er hat an einem Ort gesagt, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Diese größte Liebe, er hat sein Leben für mich gegeben. Es gibt keinen größeren Preis, den man zahlen kann. Das hat Jesus für mich getan. Wow, wie sollte ich nicht bereit sein, alles für diesen Jesus zu geben? Das ist die größte Motivation, die es gibt, um ihm nachzufolgen. Ich weiß nicht, was diese Worte von Jesus heute Morgen in dir ausgelöst haben. Mich jedenfalls haben sie sehr herausgefordert, aber auch sehr motiviert, ihm neu zu sagen, ja, Jesus Christus, ich bin bereit, dir nachzufolgen. Durch die Kraft deines Heiligen Geistes will ich auf dich hören und tun, was du mir sagst. An jedem Ort, zu jeder Zeit, um jeden Preis, was immer es sei. Ich weiß, es ist gefährlich und vielleicht denkst du, ja, ist das nicht so radikal? Doch, ist es. Aber Jesus wünscht sich genau das. Er kennt keine Kuscheltheologie oder Sofa-Christentum, sondern radikale Nachfolge. Nicht mehr oder nicht weniger. Bist du bereit? Ich will bereit sein. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir immer wieder konkret erfahren können, auch im Alltag, wie diese Nachfolge von Jesus uns wirklich wahre Freude und Erfüllung bringt. Es lohnt sich, den Preis zu zahlen. Ich bin bereit. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du hast uns zuerst geliebt. Wir waren nicht deine Freunde, wir waren deine Feinde und du hast uns schon damals geliebt und alles für uns gegeben. Wie sollten wir nicht dir unser Leben geben? Jesus, aber manchmal haben wir Angst, dass der Preis zu hoch ist, dass wir zu kurz kommen. Ich bitte dich, dass du uns heute morgen neu die Augen aufmachst, dass wir erkennen dürfen, wir kommen bei dir nicht zu kurz. Bei dir ist die ganze Fülle. Jesus, erfüllt uns neu mit deiner Liebe. Zeig du uns neu, was es heißt, dass du dein Leben für uns gegeben hast, aus lauter Liebe. Und Jesus, gib uns die Kraft, dir nachzufolgen. Überall, wo du uns hin willst, egal wann und egal, was du von uns erwartest. Jesus, ich stelle mein Leben dir ganz zur Verfügung. Ich folge dir nach. Ich bin bereit. Amen.